Ja, und der letzte Teil der Big Show 777 geht los mit der Formel 1, mit Stefan Ehlen und mit Stefan der Voice Heinrich. Dann Simon Graf, der große Federer, Biograf, war bei der Einführung des Maestro in die International Tennis Hall of Fame dabei. Heiko Uldörp kommt auch dazu, weil Heiko sich in Newport auskennt wie in seiner Westentasche. Dabei war er erst einmal dort. Und hinten raus noch der Davis Cup Kapitän, der immer zur Verfügung steht, wie so viele andere, wenn man anfragt, Michael Kohlmann zum aktuellen Tennisgeschehen in New York bei den US Open. Hören wir es uns an. Big Show 777, wir machen weiter mit der Formel 1, der Voice ist da geblieben und neu dazugekommen ist in Landshut Stefan Ehlen. Hallo Stefan.
Servus und natürlich herzlichen Glückwunsch zur Schnapszahl, super.
Ah, die Schnapszahl, ja. Wie oft habe ich schon gesagt, dass es die letzte Schnapszahl ist? Schnapszahl. Ich glaube bei Big Show 11 schon, irgendwann im Jahr 2011 haben wir gedacht, okay, das war's jetzt. Nein. 778 auf jeden Fall, aber wir wollen ja darüber sprechen, was in Monza los ist. Und du hast ja letzte Woche gesagt, Stefan Ehlen, naja, Monza, Ferrari, da erwartest du schon, dass die ein bisschen was draufpacken. Jetzt habe ich aber den Eindruck, in Sandford, Moment, Mercedes war gut, aber war jetzt nicht so gut, dass sie das Überlegen gewonnen hätten, sondern Lando Norris hätte gewonnen. Kommt Mercedes jetzt auch mit einem Update oder sagt Toto Wolff, komm, wir versuchen es jetzt nochmal, wir sparen uns nochmal ein kleines bisschen unsere Ressourcen auf für das Rennen danach?
Also ganz generell werden die alle nochmal nachlegen. Also es würde mich überraschen, wenn die Teams jetzt sagen, nö, das lassen wir jetzt alles so auslaufen, weil es ist schon noch sehr, sehr viel zu gehen. Also fast die Hälfte der Saison. Das wäre verfrüht, wenn man jetzt sagen würde, komplett, nee, Stillstand. Und man darf aber nicht vergessen, das Wochenende steht so ein bisschen unter dem Zeichen, dass der Kimi Antonelli als WM-Tabellenführer von ganz hinten starten muss. Der kriegt neues Material beim Antrieb, der überschreitet damit die Grenze der Komponenten, die man straffrei verwenden darf. Das heißt, alles, was hier an dem Wochenende passiert, ist so ein bisschen mit so einem Asterix versehen, weil wir halt nicht wissen, was passieren würde, wenn der von vorne losfahren würde. Und dementsprechend, glaube ich, muss man das Ganze unter Vorbehalt betrachten. Ferrari wird sicherlich nachlegen, definitiv. Die haben nicht nur eine Sonderlackierung dieses Wochenende, sondern wir wissen immer, Heimspiel ist für die was ganz Wichtiges und da werden die dementsprechend weit aufdrehen, das ist ganz klar. Aber ja, es ist sozusagen ein bisschen verzerrt dadurch, dass halt zwar der Antonelli frisches Material kriegt, aber halt von so weit hinten losfahren muss, da tue ich mich schwer zu glauben, dass er sein Heimspiel gewinnen kann. Also gucken wir mal.
The Voice, auf der anderen Seite ist gerade ja, Monster bitte. Natürlich strategisch eine gute Entscheidung, wenn man schon neue Komponenten braucht. Und ich glaube, für George Russell wird es ja auch noch kommen, dass er eine neue Motorenantriebseinheit einbauen muss und dann wird er auch von hinten losfahren müssen. Insofern, wenn schon, dann eigentlich Monza gar aus Mercedes-Sicht, Stefan, gar nicht so doof, weil da kann man wirklich gut überholen.
Das kann man definitiv, das werden wir auch sehen am Wochenende. Die neuen Regeln werden das schon eher interessant gestalten, könnte ich mir vorstellen. Aber ja, es ist tatsächlich erstmal eine Hausnummer, da muss er an ziemlich vielen Autos vorbei, um dann in die interessanten Positionen reinzukommen. Aber eben, George Russell, der hat dieses Handicap nicht. Wenn der Mercedes also gut geht, dann wäre theoretisch ja zumindest ein Fahrer noch vorne dabei.
Und ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass jetzt ein Italiener als WM-Führender, und du bist der Historiker, Stefan, die in diversen Büchern verewigt und endgültig gedruckt, es ist, glaube ich, das erste Mal seit Alberto Ascari, oder? Dass ein Italiener als WM-Führender nach Italien kommt.
Das müsste dann seit 1953 das erste Mal sein. Das kann gut sein, ja. Mario Andretti war ja kein Italiener, also zumindest nicht für die Statistiken. Und dementsprechend, ja, das ist eine lange Zeit her. Und viele wissen es nicht, aber Monza war oft WM-Finale, vor allem in den 50er, 60er Jahren noch. Und ja, italienische Weltmeister, die gab es halt seither nicht so häufig, um nicht zu sagen, gar nicht mehr nach Ascari.
Jetzt aber was, The Voice, was wird Kimi Antonelli dann im Qualifying anders machen? Einfach nur zur Gaude mitfahren, aber er muss sein Auto ja auf Rennstand bringen. Also natürlich gehen wir davon aus, dass er realistischerweise mindestens Fünfter werden kann, aber schont er seine Reifen dann im Qualifying, damit er mehr fürs Rennen hat? Was macht er anders, wenn überhaupt irgendwas?
Naja, er wird sich natürlich etwas anders vorbereiten und sicherlich dann auch schon relativ früh anfangen, dann Race-Renn-Setup auszuprobieren. Aber klar ist, es ist natürlich auch für ihn ein ganz wichtiges Rennen vor heimischem Publikum. Das ist ja so, tatsächlich, im Tennis ist es nicht viel anders, Jens, in deiner Hauptsportart. Dass wenn du dein Heimspiel tatsächlich gewinnen kannst, als Brite Wimbledon zu gewinnen, als Amerikaner die US Open, als Franzose die French Open oder aus Australien tatsächlich die Australian Open so gewinnen. Das hast du nicht so oft. Und auch Michael Schumacher ist es nicht sehr oft gelungen, den großen Preis von Deutschland zu gewinnen. Also das ist dann schon was ganz Besonderes. Die Anspannung ist entsprechend auch hoch und er ist, wir sollten es ja nicht vergessen, obwohl er so regelmäßig top mitfährt, er ist ja noch ein ganz, ganz junger. Also Mercedes wird, glaube ich, versuchen, ihn schon, soweit es geht, auch ein bisschen abzuschirmen vor dieser riesen, vor diesem riesen Ansturm an Interesse von italienischen Fans, von italienischen Medien. Das musste, glaube ich, auch erstmal ein bisschen bewerkstelligen. Wobei er mental einen sehr, sehr ruhigen und konzentrierten Eindruck bisher gemacht hat. Aber zwei, dreimal haben wir doch gemerkt, die Nerven sind natürlich noch nicht so stark wie bei Leuten wie Lewis Hamilton und Co. Ich bin tatsächlich mal mehr gespannt, ehrlich gesagt, was Ferrari da macht. Denn der Druck auf die Scuderia ist gewaltig. Und auch da gilt jetzt ähnlich wie bei Marc Marquez, wie wir es gesagt haben, im Zweiradbereich. Wenn der in Spanien fährt auf einer Rennstrecke mit mehr Linkskurven, muss er das Punktemaximum holen. Und will Ferrari in der WM noch dabei bleiben, obwohl wir noch so viele Rennen haben, müssen die jetzt tatsächlich in Italien möglichst maximal punkten. Und so ganz grün sind die sicher dann doch nicht, der Charles Leclerc und der Lewis Hamilton. Interessant tatsächlich, dass wir auch festgestellt haben in der Zwischenzeit jetzt mit der Verlängerung von Lando Norris bei McLaren. Also diese guten Top-Cockpits sind jetzt über die nächsten Jahre absolut zementiert. Und ganz offenbar will in dieser Zeit des neuen Reglements mit neuen Chassis, neuen Motoren keiner der Topfahrer ein großes Risiko eingehen, sich auf ein neues Umfeld einstellen. Insofern war die Herausforderung, die Lewis Hamilton eingegangen sind und Stefan Ehlen und ich haben das ja damals auch gesagt, das ist schon ein sehr mutiger Schritt von ihm gewesen, aus dem bekannten Umfeld raus und zu sagen, ich suche nochmal eine neue Herausforderung. Das will momentan offenbar keiner machen. Charles Leclerc ist über Jahre bei Ferrari gebunden, Lando Norris nun auch. Wir haben auch gesehen, dass Max Verstappen verlängert hat, bis zu, ich glaube, 2030. Also die bleiben alle da, wo sie sind. Das ist natürlich jetzt für viele Fans, die gesagt haben, bei den Spekulationen auch mitgemacht haben, wer könnte denn wohin gehen, Schachspiel hinter den Kulissen, diese heiße Phase. Da ist jetzt Ruhe eingekehrt, man kann sich jetzt mehr wieder auf den Sport konzentrieren, das finde ich gut. Ferrari wird, glaube ich, ähnlich wie Kimi Antonelli in Monza besonders im Fokus stellen und besonderen Druck verspüren.
Was ist denn, Stefan Ehlen, der Unterschied zur Situation, die wir im letzten Jahr bei McLaren gehabt haben? Weil ich glaube, mich erinnern zu können, dass Oscar Piastri in Monza, nach Monza, als WM-Führender gekommen ist und McLaren war so überlegen, dass man sich eher an zwei Fingern abzählen konnte, dass der Weltmeister aus diesem Team kommt. Jetzt hat Kimi Antonelli einen viel größeren Vorsprung. Ist Kimi Antonelli 2026 weiter, als es Oscar Piastri 2025 war?
Ja, würde ich ganz klar sagen, ja. Aus dem einfachen Grund, weil er keinen unmittelbaren einzigen Gegner hat. Also letztes Jahr war die Situation ja schon so, wie du gesagt hast, der Weltmeister kommt aus dem Team McLaren und auf einmal war Verstappen noch dabei und hat da mitgespielt. So, dieses Jahr, wenn wir den riesigen Vorsprung bedenken von Antonelli und dann die Tabelle nochmal angucken, ja, da hat es halt irgendwann mal den Hamilton, dann hat es irgendwann mal den Lando Norris, dann hat es irgendwann mal den Lewis Hamilton, aber es hat sich bisher jetzt noch keiner so richtig rauskristallisiert als der eine große Gegner, der ihm den Titel abnehmen kann. Letztes Jahr hat natürlich gezeigt, dass es recht schnell gehen kann und dann der Punktevorsprung vielleicht auch von dem Überraschungskandidaten zugefahren werden kann. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dieses Jahr, das passiert so nicht. Der Antonelli ist unheimlich konstant, der sammelt die Punkte, das ist das eine. Und das andere ist, dass jetzt McLaren vielleicht ein bisschen im Aufwind ist gerade, das stimmt schon. Ferrari ist immer so zur Stelle, auch der George Russell, der könnte seine Sachen noch zusammenkriegen und schwuppdiwupp hätten wir da Kandidaten. Aber die sind alle so wechselhaft unterwegs gewesen, da war die Konstanz nicht da. Deshalb tue ich mich schwer zu sagen, da geht jetzt die Formkurve bei einem komplett durch die Decke. Also eigentlich läuft alles für Kimi Antonelli und jedes Wochenende, das da vergeht und er weiter konstant gute Punkte sammelt in den Top 5 beispielsweise, desto besser für ihn natürlich. Das heißt, eigentlich müsste jemand wie der Norris jetzt eine Siegesserie starten, der müsste 4-5 Rennen am Stück gewinnen und selbst dann wäre er wahrscheinlich noch nicht mal richtig in Schlagdistanz. Das ist die aktuelle Situation und von daher glaube ich, wir dürfen uns langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass das echt was werden könnte mit Antonelli und Weltmeister 2026.
Habe ich ja kein Problem damit, der Voice, aber ganz ehrlich, die letzten Wochen, ich war im letzten Jahr, 2025, letzte Saison, war ich kein großer Lando Norris-Fan, aber was auch immer er zur Entwicklung des Autos beigetragen hat, da muss ich schon sagen, okay, jetzt hat er meine Aufmerksamkeit, weil das ist schon stark, wie er gemeinsam mit seinem Team, und da sieht man auch den Unterschied zu Oscar Piastri, der noch nicht ganz so weit ist, was McLaren geschafft hat. Da sage ich, bravo, ich hatte das so nicht erwartet, weißt du?
Nee, ich auch nicht, zumindest nachdem ja das doch ein sehr harziger Beginn ins Jahr 2026 für die Papaya-Renner war. Dass sie sich jetzt so zurückmelden mit zwei souveränen Siegen in Folge von Lando Norris, war nicht erwartbar, was man sagen muss, aber ist tatsächlich, dass mit diesen neuen Autos ganz offenbar Piastri ein bisschen mehr Probleme mit seinem eigenen Fahrstil hat. Denn er hatte letztes Jahr, da haben wir Schwächen bei Piastri gesehen, auf Rennstrecken mit wenig Grip. Und das ist eine große Kunst, die Lando sehr gut beherrscht, die Lando Norris wirklich fahren. Der kann im Auto so umgehen, dass auch auf einem Asphaltuntergrund, der wenig Gegenhaftung bietet, wo die Autos prinzipiell sehr früher ins Rutschen gelangen, da kommt er sehr gut mit zurecht. Und Piastri hat dieses Jahr offenbar große Probleme mit dem neuen McLaren, vor allem was das Heck, das unruhige Heck angeht. Da kommt er nicht mit zurecht und das Auto scheint, wie wir gerade in den letzten Wochen gesehen haben, stark zu sein. Und ganz offenbar müsste sich Piastri sehr viel mehr umstellen auf dieses Auto, als er es momentan zu leisten vermag. Norris kann offenbar auf allen Rennstrecken sehr gut sein und das ist einfach eine große Stärke, die er jetzt auch hat. Interessant auch, Stefan, das haben wir heute gerade aktuell gehört, dass Lando Norris jetzt nicht nur sich um sich kümmert, sondern auch seinen Ruf als amtierender Weltmeister nutzt, um für den Nachwuchs was zu tun. Also ein großes neues Nachwuchsprogramm auf Kiel gelegt hat und hat sich da wirklich sehr gute Leute auch schon geholt. Für die Formel 3, dann auch sicherlich mittelfristig für die Formel 2. Es ist eine Pyramide, die offenbar gut durchfinanziert ist. Kohle hat da genug im Hintergrund. Als amtierender Weltmeister findet er sicherlich auch technische Unterstützung und finanzielle Unterstützung. Aber so Leute wie René Rosson, der das Prema Power Team ja lange Zeit geführt hat und sehr viele Rennprofis in der Formel 1 geformt hat, der hat sich Spitzenleute geholt und das kann wirklich was werden. So wie das angegangen wird, die Anzahl der Leute, die er sich geholt hat. Ich glaube, das ist schön, dass da einer was zurückgibt, das machen ja nicht alle.
Machen ja, nicht alle, das stimmt, aber es gibt tatsächlich auch viele Vorbilder. Also einige Rennfahrer, die später halt Teamchefs geworden sind in den Nachwuchsklassen oder sogar in der Formel 1. Also warum nicht?
Ja, als der Voice gesagt hat, auf Kiel gelegt, hätte ich gedacht, schön wäre es gewesen, wenn er es nach Kiel gelegt hätte. Eine kleine Motorsport-Anbindung für Deutschland, eine Formel-1-Anbindung. Ja, Stefan Ehlen, ein Mann, der auch wieder fehlen wird, wenn ich es richtig gesehen habe, ist Isaac Hatcher. Da hat, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, um endlich mal wieder ein Klischee rauszuhauen, aber scheint doch was Gröberes zu sein. Was weiß man denn von dieser Verletzung?
Ja, er hat sich da ja offensichtlich an der Hand verletzt und man war sich ja lang nicht sicher, wird er denn in Sandford fahren können oder nicht, aber dass es jetzt nochmal ein zweites Wochenende braucht, um da in Ruhe auszuheilen, das zeigt schon, glaube ich, dass da vielleicht ein bisschen mehr kaputt war oder vielleicht, dass man am Anfang nicht alles sofort gesehen hat. Auf der anderen Seite, die haben die besten Ärzte, die kümmern sich schon, die wissen sicherlich von Tag 1 an, okay, das sind die Aussichten, aber man weiß, glaube ich, immer nie so ganz konkret, wie schnell wird halt so ein Rennfahrer wieder fit und dann ist es auch eine Abwägung, das haben wir in der Vergangenheit, glaube ich, auch kritisiert, zum Beispiel bei Lance Stroll, der mit gebrochenen Handgelenken auch mal ein Rennen gefahren ist, damals in Bahrain. Deswegen muss ich sagen, finde ich, Red Bull macht das richtig. Wenn der Kollege nicht fit ist, dann sollte er auch nicht fahren. Man darf ja nicht vergessen, es geht da um die eigene Sicherheit von Isaac Hatcher, es geht aber auch die Sicherheit von den 21 Kollegen, die da mitfahren und es geht um die Sicherheit von Zuschauern, von Sportwarten und all den Leuten, die da beteiligt sind. Wenn da einer einfach nicht hundertprozentig fit ist, dann sollte er ein Auto nicht bewegen, das 360 km/h fährt. Das ist so meine Grundeinstellung. Und dementsprechend finde ich es gut, dass sie da nichts übers Knie brechen, sondern dass sie einfach sagen, komm, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Der Liam Lawson hat seine Sache in Sandford nicht schlecht gemacht als Ersatzmann. Warum dem also nicht nochmal eine Chance geben? Wir haben ja alle gesagt, eigentlich würden wir uns sogar für ihn wünschen, losgelöst von der ganzen Situation um Hatcher, dass er vielleicht nochmal einfach ein normales Rennwochenende kriegt. Und das kriegen wir jetzt in dieser Form. Also es tut mir leid für den Isaac Hatcher, dass er nochmal aussetzen muss. Ich glaube, es ist die richtige Entscheidung, wenn er nicht fit ist. Aber den Liam Lawson wird es freuen, dass er nochmal Red Bull fahren kann.
Und Tsunoda im Übrigen auch.
Ja, Yuki. mein Gott, was hat er uns gefehlt? Also mir nicht so sehr, aber ich bin mir sicher, den japanischen Motorsportfreunden schon. Der Voice organisatorisch vielleicht ganz kurz noch und Stefan Eden dann, dann gerne auch, weil ja Eddie gesagt hat, dass in der MotoGP Malaysia möglicherweise für Katar, dass dieses Wochenende geblockt ist. Auch die Formel 1 muss noch nach Katar. Gibt es da auch Überlegungen, von denen man weiß, ob es da einen Ersatzort gibt oder ersatzlos dann gestrichen? Oder glaubst du sogar, dass man das davon abhängig machen würde, wenn man sagt, okay, die WM ist entschieden, wir können das Sponsoren hin oder her, TV-Verträge hin oder her, dann findet halt ein Grand Prix weniger statt?
Ich glaube, dass das nicht von der WM-Situation ehrlich gesagt abhängt, sondern tatsächlich kommerzielle Gründe hauptsächlich hat. Denn wir wissen, dass Katar und Co. unglaublich viel Geld zahlen, dass sie ein Formel 1 Grand Prix abhalten werden. Auf das Geld wird, glaube ich, Liberty Media und auch die Teams schmerzlich verzichten. Aber es sind da bereits, da sind sie tatsächlich, ist die Formel 1 weiter als die MotoGP. Die haben sich sehr viel früher schon Gedanken gemacht, aufgrund der politischen Situation da im nahen Mittleren Osten, dass das vielleicht eng werden könnte mit der Austragung dieser Rennen. Und die haben sich schon Gedanken gemacht. Also ich glaube schon, dass da, das muss vor allem bei, was Formel 1 angeht, mit der Logistik, auch über wirklich konsequenter überlegt haben, weil sie viel, viel mehr Tonnen pro Team Material haben als in der MotoGP. Aber ich glaube, dass die Alternativen haben. Stefan weiß da vielleicht ein bisschen mehr. Ich glaube schon, dass wir die Rennen nicht einfach absagen und vor allem nicht einfach absagen, wenn der WM-Titel schon ist. Denn es sind enorme Summen, die da zurückgezahlt werden müssen, wenn du nicht die in den Verträgen vereinbarten Rennen abhältst. Und ein paar Rennstrecken haben wir in der Vergangenheit ja auch gehabt, die gerne eingesprungen sind, sogar auch in Europa. Also sind sicherlich Chancen und Liberty Media ist da sehr professionell und haben sich sicherlich eine Menge Gedanken gemacht und auch Vorverhandlungen schon geführt, oder Stefan?
Ja, weil man darf ja nicht vergessen, du hast das alles schon skizziert, dass so ein Grand Prix ja einen Vorlauf hat von mehreren Monaten, vor allem was die Logistik betrifft. Und ja, deswegen so spontan zu sagen, ja, ach nee, fahren wir doch nicht, das funktioniert dann nicht. Weil unter anderem ja die Reifen müssen dahin, die Ausrüstung für die Boxen. Die Teams zum Beispiel haben mehrere Ausführungen dessen, was sie in die Box vor Ort stellen, was sie da aufbauen. Und das ist im Container per Seefracht unterwegs. Und diese 5, 6 unterschiedlichen Pakete sozusagen, die schippern immer quer durch die Ozeane, sind immer nach einem strengen Plan halt unterwegs, dass sie überall an allen Standorten was abdecken können. Und dieser Plan, der wird natürlich logischerweise monatelang im Voraus geplant. Und wenn man dann jetzt kurzfristig sagt, ach nee, das fahren wir doch nicht, stattdessen sind wir vielleicht am anderen Ende der Welt oder nicht in Übersee, sondern in Europa, dann wird es tatsächlich interessant. Deswegen, also alles, was jetzt im Winter passiert, das muss jetzt geplant werden. Und Katar selbst sagt ja quasi, Probleme, wir, was, wo, nee, alles paletti, ne? das läuft und so. Aber natürlich gibt es da irgendwo einen Plan B und ich meine, die Blaupause hat man ja dann gesehen, dann wird der große Preis von Bahrain in Malaysia ausgetragen. Auch das ist keine neue Erfindung, gab es alles früher auch schon, aber das wird jetzt möglicherweise halt dann nochmal Schule machen und dann sehen wir bestimmt noch eine Lösung. Also ich tue mich schwer mit dem Gedanken, dass ein Rennen in Katar stattfindet und in Abu Dhabi in der Formel 1, aber es wird kreative Lösungen geben, um das andernorts darzustellen, da bin ich mir sehr sicher.
Einfach nochmal zurück nach Österreich und dann, wir hatten das ja schon in der Corona-Saison, den Grand Prix der Steiermark austragen. Aber das ist natürlich logistisch schwierig. Und das würde ich übrigens extrem spannend finden, wenn wir irgendwie es mal schaffen würden, aus irgendeinem Formel-1-Team jemanden ans Telefon zu bekommen, der uns genau diese Details, die Stefan jetzt hier angerissen hat, mal schildert. Ja, wie schaut das aus? Ich habe eine grobe Vorstellung, aber da würde mich das Detail interessieren. Wann macht sich der Container auf den Weg? Wir werden wahrscheinlich nicht erfahren, wie viel der Spaß kostet oder ob DHL das alles als offizieller Partner übernimmt. Aber
ob man durch die Straße von Hormuz fährt.
Ja, genau. Ja, und wenn nicht, ja, wie schaut der Umweg aus? Und das wollen wir gar nicht drüber sprechen, ob das jetzt fantastisch ist für die Weltmeere, wenn diese Container hier herumgurken, aber es wäre ein ganz, ganz spannendes Thema. Also, Monza steht an. Ich bin sehr gespannt, wie das hier in den USA gehandhabt wird. Ich glaube, dass ESPN die Rechte hat. Ich werde natürlich irgendeinen Weg finden, mir das anzuschauen, aber ESPN hat auch die Rechte an den US Open. Das heißt, ab 11 Uhr läuft Tennis im Fernsehen, aber vielleicht machen sie am Wochenende für diesen klassischen Grand Prix, der in diesem Jahr natürlich ein kleines bisschen weniger klassisch ist, weil Stefan der Voice Heinrich nicht vor Ort sein wird, ob man für diesen klassischen Grand Prix irgendeine andere Lösung findet. Ich bin gespannt, wir werden es uns auf jeden Fall anschauen. Danke, Stefan Ehlen, danke, The Voice. Kurze Pause in der Big Show 777.
Hallo, hier spricht Thorsten Leidenhardt, Head Coach von Ratiopharm Mullen und Sie hören Sportradio 360.
Big Show 777 geht weiter. Das Schiff in New York, das ist großartig. Naja, so richtig nicht, aber das ist fantastisch, weil jetzt hat Simon Graf ein bisschen Zeit, Heiko Ulderb auch. Simon kommt aus Newport, Connecticut. Die erste Frage, die ich habe, ist, man hat gesehen, wie die Empfänger der Ehrung, der Aufnahme der Hall of Fame gekleidet waren. Aber Simon, hast du das kleine Schwarze dabei gehabt? Hast du eine Fliege gehabt aus der Krawatte? Wie war Simon Graf bei der Aufnahme von Roger Federer in die International Tennis Hall of Fame gekleidet?
Nee, aber ich hatte schon ein Veston dabei und schöne Schuhe, Jeans und ein Poloshirt. Also ich habe Smart Casual erfüllt und ich muss sagen, der Journalist von The Athletic, vormals New York Times, hat kurze Hosen getragen. Also da war ich schon, den habe ich ausgestochen, easy.
Was sollte man tragen, Heiko? Was sollte man als Begleiter, nicht als Beteiligter, aber als Begleiter tragen?
Ich finde es ja immer, ich weiß, wir sitzen ja auch in kurzen Hosen, deshalb who am I to complain, aber ich finde es ja bei solchen Ehrungen generell, vor allen Dingen da in Newport, muss man es vielleicht so ein bisschen beschreiben, das ist ja wirklich, das könnte auch irgendwo fast in England sein, die Rasenplätze da, das hat so ein bisschen was Royales. Da merkt man, also da ist schon Geld in der Stadt, in der ganzen Gegend da und da sollte man, und das Wetter war ja herrlich, also es hätte ja keinen besseren Tag für diese Ehrung geben können und da hätte man sich, finde ich, schon dem anpassen, vielleicht nicht müssen, aber doch sollen, einfach aus Eigeninteresse und einfach da mit Shorts, ich hoffe, er hatte keine Flipflops an, dann so, das ist schon ein bisschen, ich will nicht sagen arrogant, aber das passt da nicht, aber das scheint ihm, vielleicht ja auch seiner Mutti und seiner Partnerin komplett egal gewesen zu sein. Aber ist schade. Aber uns fällt ja sofort auf dann auch, leider, finde ich.
Jetzt haben wir letzte Woche, Simon, wir haben letzte Woche gesprochen, wir haben spekuliert, durchspekuliert, wer könnte die Rede halten für Roger. Andre Agassi, der Name ist gefallen, John McEnroe, Andy Roddick hätten alles wunderbar gemacht. Aber jetzt, wo wir wissen, dass es Mirka gemacht hat, für mich eine komplett logische Entscheidung. Wie war's?
Logisch nicht, weil sie hat über 20 Jahre nicht gesprochen. Das hat mich sehr
mir auch nicht.
Nee, also doch, aber nicht so, also nicht on the record, ja. Nicht für ein Interview. Und geniale Idee und ich finde, sie hat das wirklich super gemacht. Also es war extrem berührend. Ich fand die Rede von, ich habe geschrieben, Mirka hat Roger die Show gestohlen an seinem großen Tag. Und ich fand es genial, ja.
Als Laie nochmal die Frage, weil als ich dann hörte, dass sie selbst mal gespielt hat, ich weiß nicht, ob ich das wusste oder ob es mir da erst wieder so richtig in Erinnerung kam, wie gut war sie eigentlich?
Sie war Top 100, sie hat, ich glaube, sie war mal die 70 der Welt, war jetzt nicht unglaublich, so das Händchen von Roger hat sie nicht gehabt, aber sie war extrem, sie war athletisch sehr gut und sie war extrem fleißig, also extrem diszipliniert. Das hat sie auch mit reingebracht in Rogers Karriere. Also
ich frage deshalb, was ich hatte erzählt, diesen kleinen Seitenhieb Richtung Andy Roddick, ja. Da in Cincinnati im Finale, wo Roddick dann nachher gesagt, also Mirka hatte ja Roger eingespielt und dann hatte Roger gewonnen und dann sagte Roddick wohl nachher, ich kann gar nicht glauben, dass ich gegen jemanden verloren hat, der von seiner Freundin aufgewärmt wurde oder eingespielt wurde.
Ja, ich meine, sie haben Hookman Cup zusammen gespielt, Mirka und Roger. Es gibt ein wunderschönes Bild, wie sie sich so verliebt anschauen. Müssen Sie mal schauen auf dem Internet, es ist genial. Und also sie war schon eine gute Spielerin. Sie hat dann, ich glaube, Fersenprobleme gehabt und musste früh aufhören, irgendwie mit 23 oder so. Und hat dann ihre Karriere quasi in den Dienst von Roger gestellt. Und aber er betont immer wieder, dass er von ihr extrem viel gelernt hat, was Disziplin angeht.
Jetzt war diese ganze Woche, es hat hier begonnen, bei den US Open, wo Roger diese Exhibition gespielt hat. Dann hat er dort noch mehrere Schaukämpfe gehabt. Wie viel hast du davon mitbekommen? Wann bist du nach Newport gefahren? Martina Navratilova glaube ich, gesehen, Leighton Hewitt, Stefan Edberg mit John McEnroe auf dem Court. Wie viel davon hast du dann noch gesehen?
Also ich war am Freitag in Newport und ja, den Schaukampf habe ich aber nicht geschaut, weil ich hatte mit Roger ein Interview gehabt vorher und musste das runterschreiben. War aber cool. Und ich habe vor allem auch seine Kinder spielen sehen auf den Rasenplätzen, also die Jungs. Und das war schon witzig. Also ich will jetzt nicht die These wagen, dass die Profis werden, aber wie sie sich so auf dem Platz bewegen, so lässig, locker wie Roger, da sieht man schon, okay, das sind seine Söhne.
Und sind die beide gleich talentiert oder gibt es da einen, der schon besser ist als der andere?
Ja, ich war überrascht. Also Leo ist ja eigentlich der wirklich jetzt ziemlich sich investiert in den letzten zwei Jahren. Sie haben auch einen Coach der Nadal-Akademie, der da wirklich mitmischt. Und Roger ist so ein bisschen der Supervisor oder CEO dieser ganzen Sache. Aber ich habe gefunden, dass Lenny, der mit den dunklen Haaren, hat also auch gut gespielt. Also es wäre... Und sie haben wirklich mega Spaß gehabt auf dem Court. Das war, bevor die Tore dann geöffnet haben, haben sie auf diesem Rasencourt gespielt mit so anderen. Es war witzig zu sehen.
Würden Sie es eigentlich Ihnen gönnen, dass Sie Tennisprofis werden?
Nein.
Also als Vater, ich habe keine Karriere, nichts, nie sportlich, aber das wäre doch, glaube ich, das können Mirka und Roger sich nicht
vorstellen. Er schaut ja Leo Borg an. Und Borg ist... Es war mein erstes ganz großes Idol, aber Leo Borg hatte nie eine Chance, sieht man.
Ja, also ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass... also ich glaube, Leo nimmt das ernst jetzt seit zwei Jahren, aber erst seit zwei Jahren, er ist jetzt 12, also eben was Roger gesagt hat, dass wir gesprochen haben miteinander, er findet das extrem, wie früh heute sich die Kinder schon spezialisieren auf Tennis, dass irgendwie mit 5, 6 hast du schon irgendwie jeden Tag Einzeltraining und alles und irgendwie, wo ist da der Spaß und was ist dann mit 25 und er hat gesagt, ja, ich unterstütze ihn, aber also ich werde ihn sicher nicht pushen, also wenn das von ihm aus kommt und er unglaublich Freude hat, bin ich da, aber ich werde ihn sicher nicht pushen, um eine Tenniskarriere zu verfolgen.
Was ist mit den Töchtern?
Ja, die spielen schon auch Tennis. Die haben ein bisschen ich habe jetzt die nicht gesehen, die spielen Tennis. Ich denke mir jetzt auch, dass die okay spielen, aber nicht so, die haben nicht so früh das ernst genommen. Und jetzt spielen sie aber Golf seit zwei Jahren, offenbar. Deutsche gesagt, ziemlich intensiv. Und ja, eben, also so Hand-Augen-Koordination und so ist von den Genen vermutlich schon vorhanden.
Sie sind ja 16 oder 17, ne?
17, ja.
Ich frage deshalb, weil meine Frau und ich, wir haben dieses Match geguckt hier, dieses Doppel im Fernsehen. Und dann haben wir die Töchter gesehen. Haben wir was? Weil, ich glaube, ich hatte dir die Geschichte schon mal erzählt. 2014 war ich in Key Biscayne mit meiner Frau. Und unser Sohn ist 2011 geboren. Die Töchter sind dann ja 2009 oder 2010 geboren. Wir waren im selben Hotel wie die Spieler. Und am Pool ist meine Frau auch schwanger mit unserer Tochter, die dann im September 2014 zur Welt kam. Und dann sehen wir, Roger ist da, sitzt abseits und ein bisschen abgeschirmt mit ein paar Leuten, weiß ich nicht, Management oder so, auf jeden Fall haben die irgendwas gemacht. Und Mirka, hochschwanger mit den beiden Kleinen, sitzt am Pool und wir sagen zu unserem Sohn, der war damals noch nicht ganz, der ist im August dann 3 geworden, hey Ryan, geh doch mal rüber. Also Kinder sind ja, das ist ja egal, ne? Und also da war die Chance, er hat sich nicht getraut, aber er war, glaube ich, bis auf 5 Metern an den beiden dran und an der hochschwangeren Mirka Federer damals auch.
Siehst du, so klein ist die Welt, die Olga
ziemlich. Deshalb auch, wie gesagt, Mensch, das sind die von da, guck mal, wie groß die geworden sind. Und natürlich jetzt, wenn sie ja 17 sind, Logo, aber ja.
Der Reinhard Fendrich, den du ja sehr schätzt, aufgrund mindestens einen Liedes, hat mal gesagt, die Lieder, die solche populären Komponisten geschrieben haben und Singer-Songwriter, die gehören denen gar nicht mehr. Gehört Roger Federer noch den Schweizern, Heiko, oder gehört er der ganzen Sportwelt?
Also ich vereinnahme ihn auch ein bisschen für mich, als Norddeutscher, muss ich sagen. Nee, also ich glaube, er ist aber auch einer, er will gar nicht nur Schweizer sein. Also ich finde, er hat so vielen Menschen nicht nur, glaube ich, den Die-Hard-Tennis-Fans, sondern weil er eben auch so ein Gentleman ist. Ich glaube, der wäre überall erfolgreich gewesen, weil er einfach ein Mensch ist, eine menschliche Art hat, ja. Sich um jeden kümmert. Und ich glaube, das kann man nicht spielen ein Leben lang. Der ist wirklich so. Und deshalb ist der überall nett. Ich kann mir nicht vorstellen, außer vielleicht einige Gegner, die nie eine Chance gegen ihn gehabt haben, aber selbst die waren wahrscheinlich dankbar für diese Lektionen, dass es Leute gibt, die einen Roger Federer abgrundtief hassen.
Ja, das geht, wir haben ja letzte Woche drüber. Er ist ein Mensch und er mag die Menschen. Total. Und er weint sehr leicht. Hat er wahrscheinlich Wetten abgeschlossen, wann er zu weinen beginnt und wer hat diese Wette gewonnen.
Also ich meine, er hat ja seine Rede hat er ziemlich verkackt, oder? Aber trotzdem war sie genial, weil sie irgendwie gezeigt hat, wie viel ihm das alles bedeutet, oder? Und ich finde schon, er ist ein Schweizer. Also ihm liegt die Schweiz am Herzen. Das Haus oder die Häuser, die er baut, sind ja auch
das
in
Dorf,
Zürich.
Ja, sind wir uns mal ein.
Am Zürichsee und er ist immer noch oft in der Schweiz und ich glaube, er versteht sich auch als Schweizer und er schätzt es auch, in der Schweiz zu sein, wo er so ein bisschen in Ruhe gelassen wird. Oder?
Die Kinder aber auch, oder?
Also die Kinder auch. Also ja, wir haben auch darüber gesprochen, ja, wie schafft er es, dass die Kinder irgendwie normal aufwachsen. Und er hat gesagt, ja, in der Schweiz klappt das, aber man muss schon immer wieder schauen, weil alle kennen ihn und es kommt schon noch was auf sie zu. Oder? Und es gibt auch solche, die wollen nur mit seinen Kindern sein, weil sie die Kinder sind von Roger, oder? Und er sagt, Mirko und ich müssen einfach immer ein bisschen aufpassen, Reality-Check, oder? Also ihm sagen, hey, schaut, dass ihr die richtigen Freunde habt und so. Und aber ich finde schon, dass er so eine Schweizer Qualitäten hat, so ist einfach sehr, sehr geerdet, sehr bodenständig, oder? Und trotzdem ist es in der Schweiz so, dass er sehr viele Neider hat, oder? Das ist also...
Nein.
Das ist so unfassbar, oder? Ich habe in unserer Redaktion, ich habe das Interview gemacht, das war wirklich sehr, sehr schön, weil es sehr privat war, über seine Familie und sein Leben heute und wie er das Ganze verarbeitet hat. Und bei uns in der Redaktion gibt es auch solche, die haben gesagt, der ist viel zu perfekt. Da müssen wir mal schreiben, irgendwie, was ist eigentlich los mit dem, oder? Und da denke ich, ja, okay. Wenn wir keine größeren Probleme haben als jemand, der zu perfekt ist, dann geht es uns sehr gut. Also nee, ich finde schon, dass er gehört der Schweiz, aber wir haben euch ein bisschen daran teilhaben lassen.
Das ist natürlich sicherlich subjektiv, aber ist er der größte Schweizer Sportler?
Mit Abstand.
Also kein Skifahrer nicht?
Nein, mit Abstand, das kannst du gar nicht. Odermatt ist super, aber ich meine, das kannst du ja gar nicht vergleichen, oder? Also,
ihr habt ja auch andere gehabt, Zubringen und...
Ja, aber das kannst du... Tennis ist so ein krass globaler Sport, wie das wisst ihr ja, oder ich meine, was er hier erreicht hat und auch was er auslöst. Ich meine, das hat man gesehen hier am US Open oder in Newport, diese Tennis Hall of Fame, die haben hunderte Meter Schlangen gehabt vor der Hall of Fame. Um 9 Uhr morgens, um 11 Uhr gingen die Tore auf. Also das war... Die Leute haben ihn einfach gern und ich glaube, weil er irgendwie so ein Gefühl vermitteln kann, hey, es ist alles gut. Mach einfach das, was du machen willst im Leben, es ist okay.
Harter Cut jetzt, Montagnachmittag, Grandstand, US Open, Stan Wawrinka spielt sein letztes Match bei den US Open. Sehen wir, das war ein typischer Stan. Heiko und ich waren ja auch dort. Die Hütte war voll. Die Leute sind hier auch herausgestanden, weil sie Wawrinka noch mal sehen wollten. Wir haben in Wimbledon, glaube ich, gesprochen. Stan spielt gut, gewinnt halt nicht. Und genauso war es jetzt gegen Berrettini. 2 Tiebreaks, dritter Satz dann 6-0. Ist Stan Wawrinka ein automatischer Hall of Famer?
Ja. Ja. Ich finde, 3 Grand Slam-Titel in der Ära der großen 3. Hat übrigens was geschafft, was Roger nie geschafft hat, nämlich
Monte Carlo gewonnen, zum Beispiel.
Monte Carlo, aber auch am gleichen Grand Slam Turnier Novak und Rafa geschlagen.
Australian Open 2014.
Unfassbar, oder? Und für mich ganz klar Hall of Famer. Das dauert ja 5 Jahre, bis man aufgenommen
wird.
Außer
bei Honda, da waren es nur 4.
Nee, stimmt nicht.
Weil der hat ja, ich habe auch nochmal nachgedacht, das war das Wimbledon-Match gegen Hurkacz, genau. Da waren es dann 5 Jahre, bei dem Labour Cup ein Jahr später nochmal gespielt.
Den Labour Cup bin ich gezählt, oder?
Okay.
Und ich meine, wenn man sich jetzt überlegt, ja, wer tritt zurück, Ende Jahr, ich denke, Novak wird es nochmal versuchen, oder, nächstes Jahr, vermutlich, auch wenn das krass war. Wie er da eingebrochen ist. Das heißt, Stan ist, wie wird dann, was haben wir jetzt? 2031 wird dann da aufgenommen. Ich finde, es eine, für mich ein klar Hall of Fame.
Dann die Frage, wenn ich die anschließen darf. Wir haben neulich diskutiert, Anjali Kerber. Und du sagtest, glaube ich, ja, nur jetzt ein bisschen andere Ära, weiß ich. Und da gab es bei den Frauen, gibt es nicht die großen 3, aber auch 3 Grand Slam-Siege. Olympia Silber, Weltranglisten Erste, ja. Also für mich No-Brainer.
Ja. Ich bin mir jetzt, wenn ich darüber nachdenke, dann war Kerber konstanter als Wawrinka, aber wie du sagst, ist halt nicht diese, die Konkurrenzsituation ist eine andere. Serena war zwar da, aber du hast halt nicht...
Serena auch noch geschlagen in Wimbledon.
Nein, Wimbledon und bei den Australian Open auch 2016, also... Ja, Angie Kerber meinetwegen auch. Ich kann natürlich diese Hall of Fame nicht ernst nehmen, solange Thomas Muster nicht drin ist. Das würde ich schon auch sagen. Mit, auch mit der Lebensgeschichte von Muster, mit diesem Unfall und allem. Aber hast du mit Stan geredet oder habt ihr dann, ihr Schweizer, noch mit ihm ein bisschen mehr gehabt? Wie ist sein Mindset jetzt? Also wird Basel das letzte Turnier sein wahrscheinlich?
Ja, sieht so aus, ja. Ja, ich habe mit ihm geredet. Ja, ich meine, es war ehrlich gesagt, es war kein guter Match. Den wäre
ja, also Wimbledon, den zweiten Satz hätte gewinnen müssen.
Wimbledon war viel besser von beiden. Es war wirklich ein gutes Spiel, oder? Jetzt, ja, er ist zufrieden, dass er sich, er ist froh, dass er sich noch auf dem Court verabschieden konnte. Es war ja ein Hin und Her und ich habe mit Craig Tiley gesprochen. Ich habe gesagt, wieso habt ihr so ein Theater gemacht? War ja klar, dass sie den in der Wildcard geben müsst. Dann hat er mir erklärt, dass der Kipsen, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen darf, aber
sag's bitte.
Der Kipsen, der war verletzt. Das wussten sie schon. Und sie haben dem die Wildcard gegeben, aber sie haben gesagt, wenn du nicht fit bist, 100%, dann musst du die Wildcard zurückgeben. Du kannst nicht auf der sitzen, im Sinne des Turniers. Das heißt, sie wussten, Stan wird eine Wildcard kriegen, weil der Kipsen verletzt, Patrick Kipsen, 26. Und der Teile hat Stan gesagt, bleib hier in New York, du kriegst die Wildcard, es kommt gut. Und Sven ist nach Hause geflogen und hat sie dann gekriegt. Ja. Also, nee, aber ich fand, war kein gutes Spiel, aber Sven ist immer noch in einem guten, also er hat es wirklich genossen, die Wertschätzung, die er erfahren hat von den Fans in diesem Jahr, das war wirklich passend. Und ich meine, er ist schon immer noch kompetitiv, oder? Also, er ist nicht die Nummer 300 XY wie Gael Monfils. Er ist immer noch, er spielt mit, oder? Er könnte ein paar Matches gewonnen haben, ein paar Matches gewinnen, oder? Aber es ist immer noch alles okay.
Persönlich jetzt nochmal, also mir gibt's mehr, den gestern gesehen zu haben, als Venus Williams hier.
Ja, ist so. Ja, dann lass uns diesen Teil mal schließen mit der Frage, weil die Beziehungen der Schweizer Tennis-Idole untereinander sind vielleicht nicht ganz einfach. Aber wenn Wawrinka hier nicht gespielt hätte, wäre er ein natürlicher Gast gewesen bei der Ehrung in Newport oder ist das Verhältnis von Federer und Wawrinka, obwohl sie gemeinsam Olympiagold gewonnen haben, nicht so, dass Federer den Stan anruft und sagt, Stan, übrigens an dem Samstag, ich habe dir einen Platz in der ersten Reihe reserviert.
Naja, ist nicht so innig. Ich glaube, ist ein bisschen kompliziert. Also sie haben sich, also Roger, jedes Mal, wenn ich mit ihm spreche, erkundigt er sich nach Stan bei mir. Was bedeutet, sie haben jetzt nicht direkt Kontakt. Aber Roger ist dabei bei der Abschiedszeremonie von Stan am 19. Dezember in Genf, The Last Backhand. Und er hat mir erzählt, dass Stan hat ihn gefragt, machst du mit? In Dubai haben sie sich gesehen. Er sagte, Roger, ich hab eine wichtige Frage. Könntest du teilnehmen bitte? Und Roger hat gesagt, klar, kein Problem. Und er hat gesagt, das hat Stan viel bedeutet. Also es ist schon, sie haben, ihre Karrieren sind schon miteinander verknüpft. aber sie sind jetzt nicht beste Freunde.
Nicht auf Augenhöhe. Nee. Oder schon auf Augenhöhe?
Nee. Ja, ich glaube, Roger sieht das jetzt entspannter als Stan. Für Stan war halt schon immer der Schatten ein bisschen da, oder? Aber ich meine, er hat auch viel profitiert von Roger. Und, aber ja, sind jetzt nicht best friends, aber ich meine, haben immerhin zusammen Olympia-Gold gewonnen in Peking, und den Davis Cup. Und da beide Male war Stan unfassbar gut. Da hat er wirklich Roger mitgezogen.
Wenn ich dich so höre, ich muss sofort an Stich und Becker denken, als Deutscher.
Ja, aber ich glaube, kann man es vergleichen.
Ja, so ist auch Olympiasieger geworden, ne?
Ja, zusammen. 92, ja.
Genau, Stich halt den einen Wimbledon, also auch klar im Schatten von Becker gewesen, aber halt auch da und ihn auch ab und zu mal geschlagen. Und trotzdem erfolgreich, aber natürlich nicht so erfolgreich.
Ja, aber ich glaube nicht, dass es große Animositäten gibt zwischen Roger und Stan. Die gab es ja sehr wohl zwischen Stich und Becker. Aber einfach, sie sind jetzt nicht die besten Freunde. Aber sie mögen sie. Ich glaube, Roger anerkennt schon, was Stan alles geleistet hat, oder? Also, ja.
Kurze Pause in der Big Show 777. Dann ist gut. Dann war's das.
This is Christopher Mandro Russo, and you are listening to Sports Radio 360.
Wir beschließen die Big Show 777 mit dem deutschen Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann. Und während Michael die Autogrammwünsche der Fans hier bedient hat und die Selfie-Wünsche, habe ich mir überlegt, wie oft warst du jetzt schon in der Big Show zu Gast? Wenn ich tippen müsste, irgendwo zwischen 30 und 50 Mal, aber ich glaube näher an den 50. Danke, Michael. Das sage ich wirklich, ich sage jetzt ganz mal ehrlich. Vielen Dank, dass du immer Zeit hast, mein lieber Michael.
Ja, sehr gerne. Also ich würde, ja, ist eine gute Frage. Ich hätte jetzt eher so auch wahrscheinlich in die Mitte, so 40, Ende 30 gesagt.
4-5 Mal pro Jahr und wir kennen uns jetzt doch schon länger.
Genau, schon ein paar Jahre. Ja. Aber es ist immer wieder interessant, weil du kommst immer wieder mit ganz neuen Fragen, wo ich wirklich unvorbereitet auch bin.
Jetzt pass mal auf diese Frage. Bist du auch unvorbereitet? Du hast zwei Töchter, die sich sehr für Tennis interessieren. Du hast eine Frau, die sich sehr für Tennis interessiert. Wie kommt es beim weiblichen Teil deiner Familie an, wenn Naomi Osaka zu ihrem Tennis auch noch eine Show anbietet? Feiern das deine Mädchen, inklusive auch deiner Frau, oder sagen, das ist komplett scheiße?
Weder noch, also ich glaube, das nehmen sie gar nicht wahr. Also, gestern gab es eine Szene, da haben sie Billie Jean King getroffen und das fand ich eigentlich ganz cool, dass die Mädels Billie Jean King sofort erkannt haben und auch ein Selfie mit ihr gemacht haben.
Cool.
Und
sehr cool.
Entsteht dadurch, weil meine Kleine hat so ein Buch, die Greatest Sports Person of the World, und da ist Billie Jean King drauf. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Naomi Osaka, ja, wenn sie es sehen würden, dann würden sie es vielleicht wahrnehmen, aber ich glaube eher, dass das so an ihnen vorbeigehen würde.
Es gibt einen Kollegen hier, ich möchte keinen Namen nennen, sage ich dir danach, der kannte Allen Iverson nicht. Das ist schon schwach, oder? Ich meine, für jemanden, der sich mit Sport auseinandersetzt, Allen Iverson ist ein Muss.
Allen Iverson, also jetzt bin ich natürlich, sage ich jetzt mal, basketballaffin und sehr interessiert. Insofern finde ich auch, das ist jemand, den man eigentlich kennen müsste, auch über andere Sportarten hinweg.
Warum frage ich denn, Michael, das? Weil das Outfit von Naomi Osaka war eine Hommage an Allen Iverson, die Answer. Jetzt haben Michael und ich schon off the record gesprochen, hier Anfang der Woche. Und es ging ein bisschen um Novak Djokovic. Und wenn ich dich da richtig, zumindest sinngemäß zitiere, hast du gesagt, er hat beim Training zugeschaut oder auch vom Training gehört, er ist nicht zufrieden, er fühlt sich nicht wohl. Und ich habe dir dann gemeint, wenn er gegen den Navone an einem Nachmittag spielt, wo es wirklich warm ist, dann glaube ich, er kann es verlieren. Er hat es jetzt an einem Abend verloren, wo es nicht sehr warm war. Aber da hat sich vieles von dem manifestiert, glaube ich, was wir beide gesehen oder geahnt haben, oder? Also es war eher körperlich. Spielerisch fand ich jetzt, hat eh das meiste draus gemacht, was noch drin war. Wie hast du das Match gesehen, wenn überhaupt?
Ja, fand ich auch. Ich finde es halt, also auch das, was er dann nach dem Match ja gesagt hat, dass er sich schon in den letzten Matches so gefühlt hat auch, dass es ihm häufiger schon passiert ist, ist eigentlich, ja, schade. Also da würde ich auch sagen, vielleicht, also woher das kommt, das müsste man mal, also wird er mit Sicherheit auch versuchen rauszufinden. Ich hatte ihn einmal hier im Training gesehen, da hat Diego de Dura auf einem anderen Platz gespielt und da war er sehr unzufrieden. Mit seinem Aufschlag hat er, ist er Dreiviertelstunde, hat nur serviert und ja, da war schon eine hohe Anspannung bei ihm und auch bei seinem Team zu spüren und das ist eigentlich immer vor so einem großen Turnier kein gutes Zeichen. Also wenn so viel Negatives da auf dem Platz, dann hat er auch den Platz verlassen, hat sein Team da stehen lassen. Also ja, da hat vieles dafür gesprochen, dass er hier zumindest nicht an seine Top-Leistung rankommt. Aber so wie du auch gesagt hast, manchmal bei so einem Spieler ist es natürlich auch so, der gewinnt irgendwie die erste Runde, kommt irgendwie in so ein Turnier rein, dann kann das natürlich auch nochmal Klick machen. Aber hat, wie man jetzt gesehen hat, hier nicht.
Es ist manchmal erstaunlich, wie schnell es im Tennis geht. Anfang des Jahres war er im Finale von Australien, hat Sinner geschlagen, jetzt war er im Halbfinale von Wimbledon. Und da hat er ja davor auch nicht viel gespielt, fast gar nichts. Und jetzt gibt's hier wieder Stimmen, die sagen, naja, wenn er die Wettkampfhärte nicht mehr hat, er müsste davor mehr Matches spielen. Er war in Cincinnati. Oder weiß er das selber am besten? Wo stehst du da?
Ich glaube, das weiß er selber am besten. Das wird er wahrscheinlich auch dementsprechend anpassen. Nächstes Jahr bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, dass er nächstes Jahr hier sicher nochmal auflaufen wird, weil ich habe gesehen, er hat 95 Siege. Jimmy Connors hat den Rekord mit 98 Siegen.
Oh.
Novak Djokovic ist einer, der Rekorde nacheifert und haben möchte. Und ich glaube, das ist noch ein Rekord, der ihm auch gut gefallen würde. Insofern bin ich mir ziemlich sicher, dass wir ihn nächstes Jahr hier beim News Open nochmal sehen werden.
Weil du Jimmy Connors erwähnst, hältst du diesen Rekord von 109 Turniersiegen? Das war eine andere Zeit, Michael. Da gab es ja ganz schwindlige Turniere, wie wir Österreicher sagen, die da auch mit reinziehen. Also eigentlich die 109 kann ich nicht ganz so ernst nehmen wie die 103 von Federer und die 101 von Djokovic. Oder es war eine andere Zeit, bisschen shaky.
Ja, aber gut, die Zeiten ändern sich regelmäßig. Ja, vielleicht in 20 Jahren sagen wir dann auch wieder, ja, es war eine andere Zeit. Also ich glaube, das muss man einfach so hinnehmen auch. Ich bin ein großer Connors-Fan. Insofern finde ich das, was der geleistet hat, sowohl bei den News Open als auch generell, schon großartig. Und man kann nicht immer sagen, erst waren andere Zeiten. Muss trotzdem erstmal 109 Turniere gewinnen. Muss trotzdem erstmal so häufig auch zu den Turnieren reisen, die unterschiedlichen Turniere spielen. Also es würde ja auch kein von den Topstars einer Steine in den Weg legen, wenn er zu mehreren 250ern fährt und gewinnt, würde auch jeder sagen, ist sein Rekord. So, klar, der Kalender hat sich geändert, die ganze ATP hat sich so ein bisschen geändert, die größeren Turniere sind viel, sag ich jetzt mal, wichtiger geworden, aber nichtsdestotrotz könnte man diesen Rekord trotzdem knacken.
Jetzt haben, apropos Jimmy Connors, hat nicht Patrick Kühnen gegen den mal in Wimbledon gut gespielt. Ich weiß nicht, Patrick erzählt diese Geschichte, glaube ich, ab und so. Ich krieg sie nicht mehr zusammen. Hast du es noch auf dem Schirm irgendwie?
Nein, habe ich auch nicht drauf. Also das würde mir jetzt auch nicht, würde ich jetzt nur auch rumirren, aber da habe ich auch kein Bild von.
Jetzt sind außer Novak Djokovic zwei Spieler schon ausgeschieden, von denen man vor dem Turnier gedacht hätte, okay, die können weit kommen, weil sie im Sommer sehr gut gespielt haben. Das eine ist Brent Nakashima, das ist noch ganz frisch, dass der gegen Alex Mickelson nicht gewinnt. Wobei, ich weiß nicht, wie das Head-to-Head zwischen den beiden ist. Sie kennen sich wahrscheinlich sehr gut, haben eine ähnliche Spielanlage, finde ich. Und das drei Sätze ist überraschend. Aber für mich die größere Überraschung ist Arthur Fies. Vince Cincinnati hat mit Stefanos Tsitsipas einen Gegner, wo mir meine griechische Kollegin sagt, Stefanos cannot win against him, weil er nicht dran glaubt. Sind das, glaubst du, die Nerven bei jemandem wie Fies? Weil der plötzlich denkt, hoppla, ich komme als Cincinnati-Sieger her. Jetzt bin ich hier Mitfavorit plötzlich.
Ja, glaube ich schon. Also ich glaube, dass da vieles auf einmal sich verändert im Kopf. Also auch bei ihm, Grand Slam-Sieg ist halt dann doch nochmal ein anderer Mindset als, ich sage jetzt mal, ein Tausender. Und ein Tausender zu gewinnen ist schon außergewöhnlich. Aber ich glaube, dass sowas dann bei einem schon ein Kopfkino auslöst und du auf einmal das Gefühl hast, okay, du zählst hier zu den Top-Favoriten, deine Ausrüstung ist einigermaßen, dass du auch weit kommen kannst. Alcaraz sind große Fragezeichen. Djokovic hat wenig gespielt. Also die gesamte Auslosung war eigentlich bei Fies so ausgelegt, dass er das schaffen hätte können. Also ich hatte mir das die Auslosung auch mal angeguckt und für mich war Fies derjenige, der genau ins Finale hätte kommen können. Immer mit Abstrichen, weil man nicht weiß, was mit Alcaraz wirklich los war, so ein bisschen vor dem Turnier. Aber das löst sicher was aus und ich glaube, das wird auch der Hauptgrund sein, sag ich mal, wie das Ergebnis zustande kommt. Und ich bin mir aber sicher, dass Fies einer ist, der auch die oder für die nächsten Jahre immer auch wieder einer ist, der hier weit, sehr weit kommen kann.
Haben sich bei Alcaraz die Fragezeichen bei dir aufgelöst? Und man darf nicht vergessen, wir strahlen Donnerstag aus. Alcaraz spielt heute Abend gegen Jaime Faria, der ein ganz eigener Spieler ist, wie ich finde, mit einem Monsteraufschlag. Ich glaube trotzdem, dass Alcaraz gewinnen wird. Wird dir Alcaraz gefallen?
Ja, der hat mir ganz gut gefallen. Also habe ich mir anderthalb Sätze auch wirklich im Stadion angeguckt. Ich finde eben den Safiulin einen unangenehmen Gegner für erste Runde, muss viele Bälle schlagen. Da hat er, fand ich, gut ausgeschaut. Also hat hier und da mal ein paar Sachen, wo man merkt, dass ihm die Matchpraxis fehlt, dass er ein paar blöde Entscheidungen getroffen hat, aber eigentlich in den wichtigen Phasen immer da gewesen. Hat ordentlich serviert, ordentlich retourniert, hat sich sehr gut bewegt. Also Alcaraz habe ich jetzt wieder auf dem Zettel.
Pass mal auf, apropos of nothing, eine Frage, auf die du auch nicht vorbereitet bist. Aber was ist aus dem guten alten Aslan Karatsev geworden, den ich so geschätzt habe? Ja, der war für ein halbes Jahr gewinnt Dubai, Australian Open Halbfinale. Irgendwie ein komplett geiler Spieler, der mich auch ein bisschen, gut von der Nationalität her, aber an Safir, ist schon erstaunlich, oder, dass jemand so komplett weg vom Fenster ist.
Ja, und in der Zeit, wo Karatsev, also zumindest habe ich jetzt das so Gefühl, in der Zeit, wo Karatsev da war, war Safiulin weg. Ja, genau. Also anscheinend haben die sich abgesprochen, oder der eine hat eine Maske von dem anderen mal aufgesetzt, aber weiß ich auch nicht. Also es ist verwunderlich, weil beides eigentlich sehr, sehr gute Spieler sind und ein großes Spiel haben.
Ja, also Karatsev war irgendwie ganz lässig, diese Waden so breit wie meine Oberschenkel. Alexander Zverev hat eine interessante erste Runde hingelegt, aber ich möchte zuerst mal auf Sonego kommen. Der, finde ich, auch eine spannende Taktik gehabt. Ich habe das so gesehen. Sonego hat gesagt, von hinten werde ich es nicht gewinnen. Mit anderen, und ist so vielen Bällen nachgegangen, die vielleicht auch nicht super waren, aber hat sehr viele Bälle vorne am Netz gespielt und ist auch öfter passiert worden von Sascha, aber irgendwo finde ich diesen Ansatz, dass du mal was komplett anderes probierst. Er hat alle sechs Partien davor verloren gehabt. Er war gestern zwei Punkte davon entfernt, das Match zu gewinnen. Und du hast jetzt aber den Kopf geschüttelt. Hast du was anderes gesehen? Also ich fand das erstaunlich, wie oft Sonego am Netz war, weil normalerweise spielt er nicht so.
Ich habe den Kopf geschüttelt, weil du gesagt hast, Sascha hätte ihn häufig passiert. Das habe ich nicht so häufig gesehen. Ich fand, dass die Taktik von Sonego aufgegangen ist. Dazu muss man sagen, dass er, fand ich, über seinen Verhältnissen am Netz gespielt hat. Ja, er hat unfassbar gut voliert. Hat vorne eigentlich immer richtig gestanden, hat die richtigen Seiten zugemacht, so für einen Spieler, der das vielleicht nicht im Blut hat, war das außergewöhnlich gut. Und so wie du sagst, also er hat sich was vorgenommen. Du hast auch schon im ersten Satz gemerkt, dass die Box ihm immer wieder reingerufen hat, er soll durchgehen, er muss sich trauen, er muss nach vorne spielen, er darf sich nicht auf die Rallyes einlassen. Und hat das also wirklich durchgezogen und hat, fand ich, bis tief in den fünften Satz ein außergewöhnlich gutes Match gespielt. Also so habe ich ihn auch schon lange nicht spielen sehen. Das ist auf jeden Fall aufgegangen. War auf Messerschneide. Also das hätte in beide Richtungen gehen können.
Sascha hat auf mich ein bisschen müde gewirkt ab dem dritten Satz. Also jetzt, er hat ganz wenig Emotionen gezeigt. Hat also komplett auf einem Level, finde ich, emotional zumindest nach außen durchgespielt. Und hat aber natürlich, zur Wahrheit gehört ja auch, wie viele Breakchancen der gehabt hat im vierten Satz alleine. Da war er, glaube ich, 14 gehabt und einen oder dann genutzt im Satzgewinn. Es hätte auch anders ausgehen können, natürlich das Spiel. Und er sagt dann aber, was weiß man schon, aber er sagt dann, okay, so ein Spiel habe ich mal gebraucht, ja, dass ich ein enges Spiel gewinne. Cincinnati war nicht gut, Montreal war nicht gut. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob er das Turnier gewinnt. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen willst. Ich sag dir nur, ich bin mir nicht mehr sicher, ob er das Turnier gewinnt.
Das kannst ja sicher sein, kann man sicher sowieso nicht. Ich fand, dass er sehr konzentriert angefangen hat. Ich fand, dass er dann, nachdem er den ersten Satz gewonnen hat, so ein bisschen den Fokus verloren hat. Eigentlich anderthalb Sätze weg war, gehadert hat mit seinem Spiel, aber nicht die Intensität auch hatte, um Sonego gegenüberzutreten. So. Und dann war aber, als er das Rebreak im dritten macht, da fand ich ihn, da gab es mal wieder positive Signale, so positive Ausstrahlung, da gab es die Faust, so auch wenn er den dritten dann verloren hat, hatte man das Gefühl, okay, Sonego muss jetzt schon noch einen richtig guten Satz spielen, um das Match zu gewinnen, weil ab da hatte ich das Gefühl, okay, Sascha weiß, dass er das irgendwie gewinnen kann, aber er ist dann positiver geworden. Er hat dann klar keine Emotionen gezeigt. Ich glaube, dass ihn das auch nochmal angestachelt hat, dass das Publikum, sag mal, eher Richtung Sonego,
ja,
ne, für den Außenseiter war. So, das hat ihm, glaube ich, auch nochmal ein bisschen Motivation gegeben. Und dann, klar, hat Sonego wirklich...
komplett über sein Verhältnis, also so gut habe ich dann nie gesehen. Ging,
genau, also und es kann dann in beide Richtungen gehen. Und trotzdem fand ich dann am Ende, hat Sascha einen Tick weit verdient gewonnen. So,
ja.
Wie weit es jetzt gehen kann, ob ihm das... Also ich glaube gar nicht, dass ihm die 5 Stunden schaden werden. Ich glaube, also jetzt habe ich es mir angeguckt, es war 1.57 Uhr zu Ende.
Ja.
Ich habe den Bus um 2.15 Uhr genommen, den letzten, war um 3 Uhr im Bett. So, Sascha mit Presse, Behandlung, der wird nicht vor 5 oder 6 im Bett gewesen sein.
Da kannst du ja nicht schlafen dann.
Und das glaube ich eher, dass ihm das eher schadet als das Match. Also die Matchlänge, glaube ich, interessiert ihn nicht, aber so dieser ganze Rhythmus, du wirst komplett rausgenommen. Wenn er jetzt morgen am Tag angesetzt werden würde, wäre es ein Riesennachteil. Ich hoffe und gehe auch davon aus, dass sie ihn um 19 Uhr spielen lassen. So, dass sie ihn auf jeden Fall in der Night Session lassen. Weil ansonsten ist das halt ein Riesennachteil.
Er spielt wieder gegen Quentin Alice. Der gegen den hat er in Miami gewonnen. Zweimal im Tiebreak, glaube ich. Hat in Paris gewonnen. Auch Runde 2, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist halt ein komplett anderer Spieler als Sonego, ja, oder? Also guten Aufschlag, geht ab und zu auch, okay, das ist vielleicht das Gleiche, geht den Bällen nach, kann spannend werden. Oder auch nicht?
Ja, ich glaube auch, der wird auch sehr offensiv spielen, sehr, also so spielt er halt auch auf den schnellen Böden hier. Der wird Aufschlag, erster Ball, da wird es jetzt nicht viele lange Rallyes geben. Ist dann die Frage, wie Sascha wirklich retourniert, so ein bisschen, ne, in die Ballwechsel kommt. Ich fand auch, so wie du gesagt hast, er hat am Ende des Tages 5 von 22 Breakbällen genutzt und hat dann aber das letzte Break oder ich glaube 2 Breaks davon mit Doppelfehlern bekommen. Also hat 3 erspielte Punkte. Jetzt muss man dazu sagen, Sonego hat in den Phasen auch immer sehr gut gespielt. So, da kommen ja immer 2 Sachen auch dazu, aber ich glaube, dass er gegen Halis das glatter gewinnen wird.
Ja. Sascha hat natürlich auch den dritten Satz mit einem Doppelfehler hergegeben und der war nicht ganz knapp. So, wir schließen den Kreis jetzt zum Frauentennis. Du hast sehr genau beobachtet. Lili Tucker gegen Tamara Korpatsch. Und da muss ich dich jetzt als Coach fragen. Ja, und Francesca Schiavone, ich bin mir sicher, sie ruft mich dann noch an, weil sie wissen will, was hat Michael Kohlmann gesagt. Aber die Lili spielt jetzt gegen Amanda Anisimova. Und for my money spielt niemand schneller als Anisimova, vor allem mit der Rückhand. Wenn die den Ball trifft, so clean, der ist so schnell. Und das wird ein Problem für die Lili mit der einhändigen Rückhand. Was macht man da? Was gibt man jemand mit der einhändigen Rückhand? Was gibst du Max Schönhaus mit, wenn er gegen Sascha spielen würde, der ihm dann die Bälle in die Rückhand nagelt? Keine Ahnung, was kann man machen?
Jetzt bin ich natürlich kein Anisimova-Experte.
Ich bin absolute Experte.
Aber ich fand jetzt zum Beispiel, dass die Lilly wirkte auf mich jetzt nicht so, dass sie komplett auseinanderfällt, wenn sie Geschwindigkeit kriegt. Also ich fand, dass sie das ganz gut macht. Du kannst ein bisschen mit Höhe, ne, also indem du ein bisschen mehr Drall drauf gibst, gibst du dir immer ein bisschen Zeit, dem Gegner wird, für den ist es schwieriger, dann dieses Tempo hochzuhalten, so, das kannst du machen, kannst einen Slice spielen mal, um die Geschwindigkeit rauszunehmen. Ich muss sagen, mir hat Lili Tucker, die ich jetzt noch nie 2 Sätze lang gesehen habe, sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, sie hat das extrem gut aufgezogen, das Match, ist dann einmal kurz hektisch geworden, ne, nach 6-0, 4-0 und hat so ein bisschen den Faden verloren, aber hat es dann hinten raus wieder sehr, fand ich, sehr klar gespielt, also war ein klarer Plan dahinter, wie sie spielen will und also ich finde es eine super interessante Spielerin und ja, schade, dass es eine Österreicherin ist.
Bei 2-4, bei 2-4 im Tiebreak einen zweiten Aufschlag, einen Ass zu schlagen, das war schon fast ein kleines bisschen frech. Ja, so und jetzt müssen wir jenem Kollegen zum Abschluss, der Allen Iverson nicht gekannt hat, der hat auch behauptet, in dieser Big Show, dass Nico Schlotterbeck keine Stütze des deutschen Fußballnationalteams wäre, selbst wenn er fit ist. Was sagt Michael Kohlmann dazu? Wir haben ein bisschen über Toni Rüdiger gesprochen und dann sagt eben nämlich ein Kollege, er ist auch kein Fan von Schlotterbeck, weil er doch immer wieder für einen verschuldeten Elfmeter gut ist im Nationalteam. What say you, Michael?
Gut, das lässt sich ja auch, glaube ich, nicht abschreien, dass er immer mal auch einen Fehler vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat, aber ich finde, dass er mit seiner Ausstrahlung und mit seinem Auftreten und auch, dass er unglaubliche Leaderqualitäten hat, so, also zumindest hat er das in Dortmund jetzt auch im letzten Jahr gezeigt. Und ich finde, dass das für die Nationalmannschaft auch ein wichtiger Part ist, dass man gerade aus der Abwehr hinten raus, ich finde, bisher hatten wir Manuel Neuer als Leader, aber als Torhüter, finde ich, ist es immer schwierig, so wenn du auf dem Platz bist, im Feld, kann er da schon vieles übernehmen. Ich finde ihn mit seinem Spielaufbau, mit seinem linken Fuß, finde ich ihn eigentlich sehr, sehr gut. Aber ich bin jetzt auch kein richtiger Fußballexperte. Ja, als Dortmund-Fan muss ich sagen, glaube ich, dass Schlotterbeck in den nächsten Jahren eine der Stützen sein wird, auf die Jürgen Klopp auf jeden Fall, glaube ich, auch bauen wird.
So verrückt, wie sich heute alle Kreise schließen. Wir haben mit Antonio Rüdiger begonnen, jetzt hören wir mit Nico Schlotterbeck auf. Und mit Michael Kohlmann. Danke dir, Michael. Danke an alle, die dabei waren. Nächste Woche wahrscheinlich die Big Show 778.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!